SRF 2 Kultur.
Kino im Kopf mit Brigitte Hering. Heute mit nur einem neuen Film, nämlich Like Someone in Love von Abbas Kiarostami, den Michael Sennhauser gesehen hat. Aber noch mit viel anderen Themen. Mit einem Beitrag von Marc Lehmann zum rumänischen Kino, mit Thomas Gutersohn über das Human Rights Festival in Genf und mit noch einem Beitrag zu Verliebte Feinde. Hua! Kurztipps und das Tonspurrätsel gibt's natürlich auch, wie jede Woche. Hier sind die 5 Filme aus dem aktuellen Kinoprogramm, die Sie nicht verpassen sollten. Like Someone in Love von Abbas Kiarostami. Das Identitätsspiel von Copie Conforme geht weiter. In Japan mit einem 20-jährigen Callgirl und einem 80-jährigen Professor. Post Tenebras Lux von Carlos Reigadas. Wer sich vom Kino herausfordern lassen will, ist mit Reigadas immer an der richtigen Adresse. Der Mexikaner macht sich nichts aus Filmgeschichte, er erfindet alles neu für sich, so wie er es haben will. The Master von Paul Thomas Anderson. Dem Titel zum Trotz nicht Andersons Meisterwerk, aber ein starker Film mit einem schauspielerischen Duell zwischen Philip Seymour Hoffman und Joaquin Phoenix. Mithin einfach ungemein sehenswert. Adieu Berthe, L'Enterrement de Mémé von Bruno Podalides. Einer jener skurril-poetischen französischen Alltagskomödien, die bei uns keiner hinkriegt. Grotesk, komisch und rührend. Vergiss mein Nicht von David Siefeking. Abschied und Denkmal für die demente Mutter. Nie war diese Tragik fröhlicher und menschlicher als bei dem Mann, der David Lynch bei seinen Flugversuchen beobachtet hat. Und nun zur gesuchten Tonspur, der Sie beim aufmerksamen Hören der Rolle auf die Spur kommen könnten.
All right, folks. Showtime.
Aus welchem Film stammt der folgende Ausschnitt?
Da dove viene, signora?
Io? Dalla Francia.
E dove ha imparato l'italiano?
Vivo da 5 anni in Italia.
E dove?
Prima a Firenze, adesso ad Arezzo.
E come mai parlate in inglese?
Lui è inglese.
E non parla la sua lingua?
No, no.
Neanche l'italiano?
No.
Parla solo la propria lingua?
Sì, sì.
E lei invece parla anche la sua, brava?
Sì. Non gli interessano le lingue, veramente non gli interessa niente, tranne se stesso e il suo lavoro.
Ah, meglio così.
Und wenn Sie den Film nicht herausfinden, so können Sie vielleicht mindestens die eine Schauspielerin an der Stimme erkennen. Der iranische Starregisseur Abbas Kiarostami sucht seine künstlerische Freiheit schon eine Weile außerhalb der strengen Heimat. Nachdem er seinen letzten Film mit Juliette Binoche in Italien gedreht hatte, ging er für sein jüngstes Projekt noch einen ganzen Schritt weiter. Like Someone in Love hat er in Japan gedreht, mit japanischen Schauspielern und einem ausgefeilten Dialogskript, da er sich mit ihnen so gut wie gar nicht unterhalten konnte. Michael Sennhauser hat den Film gesehen.
Like Someone in Love. Der Jazzklassiker mit Ella Fitzgerald gibt den Titel und den Ton vor für diesen jüngsten und bis heute fremdartigsten Film von Abbas Kiarostami. Und man darf den Titel wörtlich nehmen, denn alle drei Hauptfiguren benehmen sich zeitenweise wie Verliebte, ohne es wirklich zu sein. Takashi, ein 80-jähriger Professor im Ruhestand, bestellt sich eine 20-jährige Callgirl-Studentin in die Wohnung, so wie es aussieht, vor allem um für jemanden kochen zu können. Die erste und größte Stärke dieses Films besteht darin, dass wir uns dauernd fragen, wer diese Leute sind, was sie tun und wie sie zueinander stehen. Denn da ist nichts völlig klar, wie sich herausstellt. Die junge Akiko ist liebenswürdig und plaudert mit dem alten Mann, will dann aber schnell ins Bett, weil sie müde ist und am nächsten Tag Prüfungen hat. Er lässt sie alleine schlafen und fährt sie am Morgen zur Uni. Bloß um dort auf den eifersüchtigen Freund zu stoßen, der ihn allerdings für Akikos Großvater hält. Und Takashi spielt mit, ohne aktiv zu lügen, mit der Raffinesse und der Abgeklärtheit seines Alters. Tatsächlich beschleicht einen das Gefühl, dass dieser Film so nur in Japan hat entstehen können. Die ausgesuchte Höflichkeit und Liebenswürdigkeit zwischen dem alten Mann und der 20-Jährigen wird in den meisten westlichen Ländern befremdlich wirken. Unser Japan-Bild dagegen bedient die Konstellation bestens. Der Schlüssel zu diesem Film liegt in seinem Spiel mit dem Selbstbild und der Identität der Figuren. Alle drei spielen unterschiedliche Wunschrollen, entweder zur Erfüllung der Wünsche anderer oder aber zur Erfüllung eines eigenen Identitätswunsches. Und dabei irritieren sie sich nicht nur gegenseitig, sondern auch das Kinopublikum, dessen Wunsch nach Eindeutigkeit eben nicht erfüllt wird. Oder fast nicht. Denn am Ende passen die drei Menschen genau in ihren Wunschkonstellationen doch irgendwie zusammen. Nachdem Regisseur Kiarostami den Realitäten des Lebens seinen Tribut gezollt hat, lässt er der Wunscherfüllung dann doch noch ein Türchen offen. Like someone
in love. Schon wieder hat das rumänische Kino mit dem Berliner Goldenen Bären für Child's Pose von Calin Peternetzer einen renommierten internationalen Filmpreis gewonnen. Wie ist das möglich in einem Land, das den Film kaum fördert und in dem es nur einige Dutzend Kinos gibt, die erst noch schlecht besucht sind? Mark Lehmann hat mit dem rumänischen Regisseur Cristi Puiu gesprochen, der in Berlin für seinen Kurzfilm Cigarettes and Coffee 2004 auch schon einen Goldenen Bären gewinnen konnte.
Ein Ausschnitt aus dem Film Poziția Copilului, die Stellung des Kindes. Der Streifen erzählt von einer Mutter, deren erwachsener Sohn ein Kind totgefahren hat. Die Mutter setzt Geld und Einfluss ein, um ihren Sohn vor der Strafe zu schützen.
Tu este familiar per conjunctura incidentului.
Cine a fost de vină?
Acesta sunt eu. Acesta el.
Die Botschaft des Films: Im heutigen Rumänien ist alles käuflich. Die Zeugen sind es, die Justiz, sogar die Familie des toten Knaben kann mit Barem beschwichtigt werden. Der Berlinale Jury unter Vorsitz des chinesischen Regisseurs Wong Kar-wai gefiel diese mit Krimi-Elementen inszenierte Geschichte über Schuld, Verantwortung und Korruption am besten. Schon wieder ist also ein Film aus Rumänien in Berlin zu Ehren gekommen, wie zum Beispiel auch 2004, als der Regisseur Cristi Puiu in der Kategorie Kurzfilm einen Goldenen Bären gewann. Puiu ist selber etwas überrascht von den rumänischen Erfolgen, denn sein Land habe eigentlich gar keine richtige Filmtradition, sagt er.
No, even now there is no tradition. I mean, we had the 60 years of communism, you know, this inertia of propaganda films.
Rumänien kenne höchstens die Tradition des Propagandafilms, der während der Ceausescu-Diktatur seine Hochblüte erlebte. Cristi Puiu war nicht nur in Berlin, sondern auch in Cannes erfolgreich. Der Film Der Tod von Herrn Lazarescu trug ihm den Sieg im Nebenwettbewerb Un certain regard ein. Der Bukarester Regisseur sagt, das Interesse und der Einfluss der Filmfestivals seien der Hauptgrund für den Erfolg des rumänischen Films.
What we have behind all this talent, I think it is the interest of the festivals and the interest of the directors for getting prizes.
Die Festivals als Triebfeder. Rumänische Filmemacher würden durch sie motiviert, denn alle wollten einen Preis gewinnen. Es ist zweifellos eine talentierte Generation rumänischer Filmemacher am Werk. Der Berlinale-Sieger Netzer, die Cannes-Sieger Christian Mungiu oder eben Puiu, sowie auch die Regisseure Catalin Mitulescu und Corneliu Porumboiu. Diese geballte Kraft schreibt Cristi Puiu allerdings eher einem glücklichen Zufall zu. Mit gezielter Förderung habe dies nicht im geringsten zu tun. Die öffentlichen Gelder für den Film seien nicht der Rede wert. Die Politik habe kein Interesse daran.
Absolutely not. Politicians, they don't care about it. They are interested just in the game of power, you know.
Die Politiker seien nur an ihren Machtspielchen interessiert. Es fehle ihnen schlicht an Bildung, um den Wert der Kunst und Kultur zu erkennen.
To be brutally frank, they are not educated. The politicians. It's as simple as this.
Aber nicht nur bei der Politik, auch beim Publikum kommen die einheimischen Produktionen nicht an. Mögen rumänische Filme international über den grünen Klee gelobt werden, zu Hause haben sie einen schweren Stand. Auf der Liste der meistgesehenen Filme im letzten Jahr taucht der erste rumänische Streifen erst auf Rang 39 auf. Die Leute wollten Hollywood sehen, sagt Cristi Puiu desillusioniert.
And the perception of the audience, le grand public, is that the good films are the American films. So there is a structure that they can identify with the winner and the loser.
Die guten Filme fürs große Publikum seien amerikanisch. Die Leute mögen diese Scheinwelt und die simplen Strukturen mit jeweils einem Sieger und einem Verlierer, meint Puiu. Die rumänischen Filme hingegen sind nah an der Realität. Sie zeigen die dunkle Seite der Gesellschaft.
Because we are presenting some kind of a dark Romania, this is just the bad side of our society, our country.
Dieser schwarze Realismus gefällt den internationalen Filmjurys, aber nicht den Rumänen selber. Sie erleben ihn tagtäglich und müssen ihn nicht noch im Kino sehen. Kommt dazu, dass kaum noch jemand ins Kino geht. Von den 400 Leinwänden aus der Ceausescu-Zeit sind noch etwa 100 übrig geblieben, wobei die meisten davon den großen Multiplex-Kinos zuzurechnen sind, welche ohnehin nur Hollywood zeigen. Verbleiben im 20-Millionen-Einwohnerland noch knapp 30 Kinosäle, in denen ab und zu einheimische Produktionen zu sehen sind. Wie geht es also weiter mit dem rumänischen Film? Regisseur Cristi Puiu ist nicht sehr optimistisch. Zunächst hoffte er auf weitere Preise.
My hope is, of course, to get prizes. This is good for the financing.
Die Anerkennung auf Festivals sei wichtig für die Finanzierung. Nur dank der dadurch generierten Aufmerksamkeit sei es überhaupt möglich, an internationale Gelder für die Produktion zu kommen, damit es dereinst vielleicht wieder mal einen goldenen Bären absetzt für das Filmland Rumänien.
In Genf ist der Sitz des UNO-Menschenrechtsrats. Zum 11. Mal findet dort auch das Internationale Menschenrechtsfilmfestival statt. Vom 1. bis zum 10. März werden dort über 40 Dokumentar- und Spielfilme zu Menschenrechtsthemen gezeigt. Was ein solches Festival bewirken kann, fernab der Länder, in welchen die Menschenrechte mit Füßen getreten werden, dieser Frage ist unser Westschweiz-Korrespondent Thomas Gutersohn nachgegangen.
Das FIF-DH, das Festival du Film et Forum International sur les Droits Humains, ist nicht nur ein Filmfestival, es ist auch ein Forum für Diskussionen. Festivaldirektor Leon Kannemann erklärt, jeder Abend sei einem Thema, einem Film und einer Debatte gewidmet.
Alors donc on a un concept qui s'appelle un film, un sujet, un débat. Chaque soirée, chaque débat, chaque thématique commence par un film.
So sei jeder, der an der Debatte teilnehme, auf demselben Stand der Dinge. Der Film, mehr Mittel zum Zweck für die Diskussion. Eine Art interaktives Festival also, in dem der Besucher seine Rolle vom bloßen Betrachter in jene des Teilnehmers ändert. Die Frage sei, sagt Leo Kannemann, was können wir tun?
Et nous, qu'est-ce qu'on peut faire à Genève? C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que nous, on est à Genève, en Suisse, dans une ville confortable.
Wir leben in Genf, in einer komfortablen Stadt, sagt Kannemann. Wir haben die Aufgabe, uns für die Opfer von Menschenrechtsverletzungen einzusetzen. Zumindest sei das der Wunsch des Festivals. Ein frommer Wunsch vielleicht, denn nur zu schnell scheinen die Themen des Festivals aus den Köpfen der Besucher verschwunden. Auch das ist das komfortable Genf. Jemand, der diese Themen nicht vergisst, ist Fatwa Suleiman. Die syrische Schauspielerin hat an vorderster Front in Aleppo und Homs gegen das Regime von Bashar al-Assad demonstriert, bis sie unter Lebensgefahr nach Frankreich flüchtete. In der schönen Schweiz Filme zu sehen über die Situation in Syrien, hilft das tatsächlich etwas?
J'ai réfléchi beaucoup sur ça. J'ai posé la même question à moi-même. Festival de films. Comment aider le peuple syrien? Comment aider le problème syrien? Comment peut-être?
Die Frau, die sich lieber in ihrer Muttersprache als auf Französisch ausdrückt, hat sich dieselbe Frage gestellt, bevor sie nach Genf kam. Vielleicht ist ihre Antwort, dann wechselt sie auf Arabisch.
إنه الناس قاعدة مرتاحة وعم تشوف أفلام والناس عم تتدبح هنيك وعم تتقتل أنا معه 100% وأنا هون مشان هاد مشان أقول هذا الحكي.
Ja, die Zuschauer sitzen im Kino in bequemen Sesseln, während sich die Menschen in Syrien täglich umbringen. Genau deswegen bin ich hier, sagt Fatwa Sleiman. Man merkt schnell, in der Brust dieser zierlich, beinahe zerbrechlich aussehenden Frau mit kurzgeschnittenem Haar schlägt das Herz einer Kämpferin. Sie will die Leute aufrütteln, sie informieren über das, was sie erlebt hat. Information ist schön und gut, doch ist man in der Schweiz ja nicht uninformiert. Syrien ist Thema auf allen Kanälen, in vielen Internetforen, dennoch geschieht wenig bis nichts.
أهميت مهرجان جنيف يمكن منشان هيك يمكن منشان نوصلهم هاي الفكرة إنه كيف ممكن نفيد يعني كيف ممكن نحن هذا المهرجان يكون فعال.
Sie haben recht, antwortet sie. Doch wenn ich als Person etwas bewirken kann, dann tue ich das auch. Ihr Blick verhärtet sich. Aus ihr spricht die Hoffnung, etwas bewegen zu können. Die Rolle der Zivilgesellschaft, jedes einzelnen Besuchers fordert sie heraus. Das ist vielleicht das Spezielle an diesem Festival. Dennoch, Illusionen macht sich Fatwa Sleiman keine. Die Frage, was das Festival in Genf für die Bevölkerung in Syrien unter dem Strich verändern wird, beantwortet sie mit einem Wort. Nichts. Auch das eine traurige Tatsache in einem Konflikt, der schier endlos scheint.
Das Menschenrechtsfilmfestival besucht übrigens auch die Deutschschweiz. Am 19. März das Basler Kultkino und am 20. das Riffraff in Zürich.
And remember, my friend, future events such as these will affect you in the future.
Letzte Woche ist das Dokudrama Verliebte Feinde in den Deutschschweizer Kinos angelaufen. Der Film über das schillernde Ehepaar Iris und Peter von Rothen scheint einen Nerv getroffen zu haben. Die Kinosäle sind voll. Vor allem die Geschichte über die Frauenrechtlerin Iris von Rothen, die ihrer Zeit weit voraus war, bewegt die Zuschauer. Der Film soll auch in der Romandie gezeigt werden. Allerdings wann, ist noch völlig unklar. Der Grund? Iris von Rothen ist in der Westschweiz völlig unbekannt. Der Beitrag von David Vogel.
Vor knapp 15 Jahren, nach einer Vorlesung am Institut für Gender Studies in Genf, ging die Westschweizer Dozentin und Frauenrechtlerin Martin Chaponnière spazieren. Gleich um die Ecke der Genfer Uni entdeckte sie einen Flohmarkt und siehe da, da verramscht ein ahnungsloser Verkäufer eine deutsche Originalausgabe des Buches Frauen im Laufgitter. Martin Chaponnière.
Je sortais de mon cours à l'université, en bas de l'université il y a le marché Opus et ça devait être en 1998 ou 2000 peut-être. Et j'ai trouvé Frauen im Laufgitter chez un puissier, donc au marché Opus, pour 2 francs. Et il ne se rendait pas compte de ce que ça représentait du tout.
Symbolischer könnte diese Anekdote nicht sein. Während Iris von Rothen mit ihrem 1958 erschienenen Buch in der Deutschschweiz einen wahrhaften Skandal auslöste, ist sie in der Romandie auch heute nur einigen wenigen bekannt. Einerseits liegt es daran, dass Frauen im Laufgitter gar nie auf Französisch erschienen ist. Andererseits orientierten sich damals die Westschweizer Frauenrechtlerinnen an der Situation in Frankreich. Simone de Beauvoir sei die Ikone gewesen, erinnert sich Martin Chaponnière.
En Suisse romande, on était plutôt tourné vers la France. Et je pense que l'icône, c'était plutôt Simone de Beauvoir que Iris von Rothen, qui en effet n'était pas connue et n'est toujours pas connue.
Inhaltlich deckten sich die Positionen der beiden Feministinnen durchaus, insbesondere die Forderung nach einer vollen Berufstätigkeit für Frauen. Einzig in einem Punkt unterschieden sich die beiden, erläutert Martin Chaponnière weiter, nämlich in der Beurteilung der Mutterschaft. Simone de Beauvoir bezeichnete das Muttersein als eine Art Sklavenhaltung.
Simone de Beauvoir trouvait que la maternité était un esclavage d'une certaine façon. Et ça, c'était pas le cas de Iris von Rothen. Mais je pense que et Simone de Beauvoir et Iris von Rothen était en faveur en tout cas du travail des femmes.
Das Skandalbuch Frauen im Laufgitter erschien Ende der 50er Jahre nur auf Deutsch und war schnell vergriffen. 10 Jahre später gab es Verleger, die das Buch auch im Ausland vertreiben wollten, erklärt der Autor des Buches Verliebte Feinde, Wilfried Meichtri.
Es gab sowohl ein Interesse an einer eher französischen wie auch einer englischen Übersetzung und man hätte von ihr noch erwartet, dass sie das ein bisschen updated quasi, aber das war ihr dann zu viel, das wollte sie nicht mehr. Sie hatte wie abgeschlossen mit dem Thema.
Es war die harsche Kritik zu Hause, die Iris von Rothen aber so zugesetzt hatte, dass sie schlicht keine Kraft mehr hatte, sich nochmals inhaltlich mit ihrem Werk auseinanderzusetzen. Inzwischen wurde Verliebte Feinde erfolgreich verfilmt. Seit Wochen wird in der Deutschschweizer Medienlandschaft das Leben von Iris von Rothen nochmals aufgegriffen und wiedererzählt. Die Zuschauerzahlen sind nach dem ersten Wochenende entsprechend hoch. Und nun wurde auch in der Romandie die Neugier geweckt. Täglich melden sich welsche Journalisten beim Autor Wilfried Maichtri.
Es gibt auch eine Diskussion, ob man den Film französisch synchronisieren will. Es hat sich ein Verlag interessiert, um eben auch Verliebte Feinde zu übersetzen. Also es ist jetzt eine ganz andere Situation und jetzt muss man schauen, wie sich das entwickelt.
Die Filmemacher scheinen selber vom Erfolg überrumpelt zu werden. Sie haben sich bis jetzt beispielsweise noch keine Gedanken gemacht, wie der Film in der Romandie heißen soll. Fest steht lediglich, dass Verliebte Feinde dort im Herbst anlaufen soll. Und spätestens dann wird sich der Flohmarktverkäufer vielleicht ärgern, dass er sein Buch so billig verkauft hat.
In der Deutschschweiz läuft Verliebte Feinde aktuell im Kino. Und zum Schluss noch des Rätsels Lösung. Die gesuchte Tonspur stammt aus dem Film Copie conforme von Abbas Kiarostami aus dem Jahr 2010. Juliette Binoche spricht in einem Restaurant über ihren englischen Begleiter, den die Wirtin für ihren Ehemann hält, den sie aber eigentlich erst seit kurzem kennt. Oder doch nicht?
Da dove viene, signora?
Io? Dalla Francia.
E dove hai imparato l'italiano?
Vivo da 5 anni in Italia.
E dove?
Prima a Firenze, adesso ad Arezzo.
E come mai parlate in inglese?
Lui è inglese.
E non parla la sua lingua?
No, no.
Neanche l'italiano?
No.
Parla solo la propria lingua?
Sì, sì.
E lei invece parla anche la sua, brava?
Sì. Non gli interessano le lingue, veramente non gli interessa niente, tra se stesso e il suo lavoro.
Ah, meglio così.
Das war's von der Filmredaktion für diese Woche. Danke fürs Zuhören. Und nun aber ab ins nächste Kino.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.